Und nun schlagen Sie im 2. Korintherbrief bitte auf Kapitel 4, 2. Korinther 4. Hoffentlich kennt ihr euch schon so in eurer Bibel aus, dass ihr es findet, nach den Evangelien im Neuen Testament, Römer, Korintherbrief, 2. Korintherbrief, Kapitel 4. Wenn es jemand von den Konfirmanden in ihrer Bibel hat, darf er auch sogar ausnahmsweise die Seitenzahl sagen. Aber es sind andere. Jede Bibel aus. Hat es jemand von den Konfirmanden schon? Wie viel? 200? 215, dann kriegt sie im Neuen Testament. 2. Korinther 4, Vers 1 bis 6. Da spricht Paulus über seinen Predigtdienst, über seine Missionarstätigkeit. Darum, weil wir dieses Amt haben, nach der Barmherzigkeit, die uns widerfahren ist, werden wir nicht müde. Da meint er, durch die Arbeitsfülle wird er nicht müde, durch den scheinbaren Misserfolg wird er nicht müde, durch die harte Arbeit wird er nicht müde, weil er es als Vorrecht betrachtet, solch einen Dienst tun zu dürfen. Sondern wir meiden schändliche Heimlichkeit, gehe nicht mit List um, fälschen auch nicht Gottes Wort, sondern durch Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns dem Gewissen aller Menschen vor Gott. Ist nun aber unser Evangelium verdeckt, so ist denen verdeckt, die verloren werden. Den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Denn wir predigen nicht uns selbst. Lass mich gleich übersetzen, dass er es mehr versteht. Wir machen nicht Reklame von uns. Wir wollen nicht große Sprüche über Kirchen und Konfessionen und Predigernamen machen, um den geht's doch nicht, sondern um Jesus Christus, dass er der Herr ist, wir aber eure Knechte um Jesu Willen. Denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Herr, du musst uns hier die Augen öffnen. Amen. Wir wollten auf dem Flughafen in Stuttgart Gäste abholen. Und als wir da oben hinkamen, da wo die Sperre ist und die Ankunft war, ein unheimlicher Menschenauflauf. Leute schrien durcheinander, Fotografen blitzten wie verrückt. Man dachte gerade, Gorbatschow sei da. Ach nein, was Gorbatschow? Viel wichtigere Person war angekommen. Alles strömte zusammen, alles guckte. Eine junge Frau, sauber frisiert, jedes Haar in eine andere Himmelsrichtung. Orange, gelb, Minirock, schmachtend, käsbleichter Blick. Ein Schlagerstar unserer Tage war angekommen, zum Konzert in der Schleierhalle. Alles strömte zusammen, eine Sensation bahnt sich an. Das ist aufsehenerregend. Wenn man das heute sieht, welche Mühe man sich gibt im Fernsehen, damit die Leute richtig wirken, die werden dann stundenlang vorher geschminkt, damit das richtig schön aussieht. Und dann werden die Scheinwerfer lange eingestellt. Denn in unserer Zeit gilt heute nur die Schau, was in die Augen springt. Und jetzt, ihr lieben Konfirmanden, jetzt heißen wir euch hier in dieser Kirche willkommen. Was ist denn hier los? Stinkfad. Da gibt's ja nichts zum Gucken. Keine Tore fallen, kein K.O. Was ist denn da los? Was passiert denn da? Vielleicht denkt einer, wenn wir jetzt wenigstens noch im Kölner Dom sitzen würden, das wäre wenigstens ein Bauwerk, eine Kathedrale. Im Petersdom in Rom, das wäre doch erhebend. Und wenn dann die mächtige Orgel spielen würde, so wie man es hören kann, ein Dom zu Salzburg, Mensch, das wäre es doch. Aber hier in dieser schlichten Kirche, ich habe heute für euch diesen Abschnitt gewählt, weil ich euch das einmal erklären muss. Da passiert was in unserem Gottesdienst, aber nichts zum Sehen, keine Schau, nichts Äußerliches. Ich sage euch ganz freimütig, ich bin froh, dass ich nicht in einem Dom und in einer Kathedrale predige, sondern in diesem schlichten Kirchlein. Und mir ist sogar wohl, wenn ich heute Mittag wieder unter Stundenleuten bin, wo Bäcker, Handwerksmeister oder Lehrer die Bibel auslegen, vielleicht sitzen sie nur in einer Wohnstube zusammen. Und da passiert etwas, da ist Gott mitten unter uns, auch wenn man nicht sieht. Und Gott redet. Vielleicht ist dann gerade gut, wenn die äußere Feierlichkeit weggenommen ist. Hoffentlich stößt sich niemand dran, wenn ich ab und zu so in der Predigt ein wenig gegen Kirchenherrlichkeit und Macht predige, weil ich meine, das kann ja den Blick fesseln und stört dann doch nur für das Eigentliche, denn das Eigentliche liegt doch wo ganz anders. Nicht unter herrlichen Ornaten und unter feierlichen liturgischen Klängen, sondern da, wo Gott redet. Irdische Tempel braucht Gott nicht. Dome, die Meister erbauen, Schatten sind sie vor seinem Licht, welches kein Auge kann schauen. Aber er selbst baut sich ein Haus, wählt sich zur Wohnung Menschen aus, die seinem Ruf gehorchen. Das passiert in unseren Jugendgruppen, dass ein paar Kerle beieinander sitzen und reden über Glauben, über Gottes Wort. Und Gott ist mitten unter ihnen. Größeres gibt es nicht in dieser Welt, als dass man Gott begegnet. Und das kann man nur so. Aber jetzt noch einmal, das ist nichts fürs Auge. Das ist nichts zum Sehen, das ist keine Schau, das ist nichts Spektakuläres. Das kann man nicht mit der Video- oder Fernsehkamera einfangen. Das hängt nicht an Personen und Namen. Mein erster Punkt, es geht durchs Gewissen, es geht durchs Gewissen. Weißt du überhaupt, was ein Gewissen ist? Schlechtes Gewissen, das kennst du. Wir haben hier teil und können Einblick nehmen an der Korrespondenz damals der ersten Christenheit. Paulus war ja ein reisender Evangelist und Missionar und er war auch durch diese Länder der damaligen Welt gereist und hat Gemeinden gegründet. Und früh gab es unter Christen Streit. Schade, dass es unter Christen Streit gibt, aber es dürfte wissen, das sind auch nur Menschen wie du und ich. Da gab es auch Spannungen, lass dich davon nicht abhalten. Und zwar gab es Streit und Zank, denn die Leute haben die Prediger miteinander verglichen. Die sagten, der ist besser als der andere und der kann besser predigen und bei dem, da ist eindrucksvoller und mächtiger. Und interessanterweise hat in dieser Erfolgsskala, in dieser Hitliste, Paulus der Apostel am schlechtesten abgeschnitten. In Korinth hat kaum jemand was auf den Apostel Paulus gegeben. Die Leute sagten, wenn der kommt, der redet so armselig und das ist so ein Gegackse und das wirkt gar nicht groß. Da gibt's ganz andere, die machen das viel wirkungsvoller. Und Paulus verteidigt sich in dem Korintherbrief. Wir können es jetzt nicht in der ganzen Breite ansehen, aber in dem ganzen zweiten Korintherbrief lesen wir von der Verteidigung des Paulus und er erzählt noch einmal, wie es war, als er nach Korinth kam und er diese Gemeinde ja gegründet hat. Die sind ja alle durch Paulus zum Glauben gekommen. Damals war Paulus sogar Handwerker. Er schaffte als Sattler Aquila und Priscilla, einem Lederfachgeschäft in der Werkstatt hinten war er tätig und am Sabbat ging er in die jüdische Synagoge und las mit den Leuten die Prophetenschriften Und wie sie die Prophetenschriften lasen, da kam immer wieder die Weissagung von dem kommenden Messias. Und dort hat dann Paulus die Zuhörer aufmerksam gemacht und sagt, ich weiß, wer der Messias ist, der ist gekommen. Jesus von Nazareth, in Bethlehem geboren. Dieser Jesus ist mir erschienen, als ich auf dem Weg nach Damaskus war. Und als ich entdeckt habe, Jesus lebt, da habe ich begriffen, ich habe mein Leben falsch gelebt, aber ich habe erfahren, dass Jesus die ganze Menge der Sünden wegträgt. Und da gab es in der Synagoge von Korinth Aufruhr, Widerspruch, Empörung. Sie haben schließlich den Paulus rausgeworfen aus der Synagoge. So entstand die Gemeinde. Und Paulus erinnert jetzt die Korinther dran und sagt, wisst ihr, damals ist das Eigentliche passiert, obwohl es versteckt war unter äußeren Streit, unter Auseinandersetzung. Gott hat Menschen gerufen durch das schlichte Wort oder Zeugnis, das er damals gebracht hat. Sagt, ich bin so froh, ich tue so gern diesen Dienst. Ich will das allen in schlichter Weise erzählen, was ich mit Jesus getan habe. Ihr Konfirmanden, wisst ihr, was hier geschehen soll? Gar keine großen Reden sollen hier geschwungen werden. Da soll erzählt werden, was Menschen mit dem Wort Gottes erlebt haben. Und Paulus sagt jetzt in den ersten Versen, Vers 2, wir machen keine Tricks. Wir packen das Wort Gottes jetzt nicht poppig ein. Wir verkleiden das nicht, um die Leute attraktiv anzuziehen. Wir machen keinen Firlefanz herum, obwohl das doch schön wäre. Aber er sagt, das könnt ihr alles abhalten. Wir wollen das Eigentliche ganz klar hervortreten lassen, das, was das Wichtigste ist. Offenbarung der Wahrheit. Hier in der Mitte unseres Gottesdienstes geht es darum, ist das wahr? Und ihr habt ein Recht, so zu fragen, liebe Konfirmanden, ist das wahr? Ist das wahr, dass Jesus den Tod besiegt hat? Sonst brauchen wir kein Ostern mehr feiern. Feiern wir ein Frühlingsfest. Ist Jesus wirklich der Sieger über die Todesmacht? Ist das wahr? Das soll hier verhandelt werden. Ist das wahr, dass jeder Mensch einmal vor Gottes ewigem Gericht Rechenschaft geben muss über sein ganzes Leben? Ist das wahr? Ist das wahr, dass kein Mensch für seine eigenen Missetaten, für sein Fehlverhalten vor Gott büßen kann? Sondern der Opfertod Jesus, Blut Jesu macht mich rein von aller Sünde. Das predigt Paulus und sagt, ich bin so froh, dass ich Wahrheit predigen kann. Und diese Wahrheit, die geht ins Gewissen der Menschen. Ins Gewissen und dringt durch und Menschen kommen zum Glauben. Noch nie ist ein Mensch zum Glauben gekommen, weil da in der Kirche nette Leute waren. Sind's nämlich auch nicht. Aber selbst wenn das wären, dadurch kommt man nicht zum Glauben. Vielleicht findet man vor ein paar Jahren nette Freunde, aber zum Glauben kommt man nicht. Zum Glauben kommt man nur durch Offenbarung der Wahrheit, indem sie so in die Mitte gestellt wird. Ludwig Hofacker, der Prediger, nachdem unsere Kirche genannt ist, der hat ein Motto gehabt, das mir so gefällt. Er sagte, man soll keine Brühe um die Wahrheit machen. Wir Schwaben essen die Maultaschen gern in der Soße, weil sie besser schmeckt. Da will man das einem attraktiver machen. Er sagt, wir sollten die Wahrheit des Evangeliums jetzt nicht noch mit irgendwelchen Zusatzdingen dem Menschen anbieten, damit er das schluckt, sondern sag sie so, wie es ist. Wie hat das Jesus in der Bergpredigt gesagt? Dass unsere Augen voll Ehebruch sind. Dass wir im Zusammenleben mit unseren Freunden ja Totschläger sind mit dem Hass, der uns regiert. Und dass wir nicht mit einigen guten Vorsätzen uns selber wandeln können, sondern dass nur Jesus unser Leben verändern kann, indem er Wohnung bei uns macht. Durch Offenbarung der Wahrheit. Das geht durchs Gewissen, das geht durchs Gewissen. Du, wenn wir uns hier in der Kirche versammeln, das passiert hier. Das geht durchs Gewissen. Und darum beten wir, dass das bei euch durchs Gewissen geht, auch heute. Und ich verstehe, wenn einer sagt, ich möchte sonntags ausschlafen, ich ertrage das nicht mehr, weil es durchs Gewissen geht. Und das hält man nicht mehr aus, bis man Friede vor Gott gefunden hat. Weil die Wahrheit man nicht unterdrücken kann. Die Wahrheit ist größer als alle Ausflüchte.
Du kannst ein Leben lang davonrennen und sagen, ich will nichts mehr wissen. Du kannst aus der Kirche austreten. Die Wahrheit wird in deinem Gewissen brennen, bis du ihr nachgehst und dich der Wahrheit stellst. Paulus sagt, wir werden nicht müde. Er hat ja sehr viel Misserfolg erlebt. Nicht nur, dass die Gemeinde ihn abgelehnt hat, sondern auch, er hat ja vor Tausenden und Abertausenden gepredigt, aber nur eine ganz, ganz kleine Schar wurde wirklich gläubig. Und heute, wenn man das so sieht, wer ist denn wirklich überzeugt Christ? Ach, das sind doch wenig in unserem Volk, auf der Welt. Paulus sagt, wir werden nicht müde. Das soll uns nicht abschrecken. Und ich möchte das noch einmal an einer Lebenssituation des Paulus erzählen, weil es noch mal deutlich wird. Er war ja über 2 Jahre in Palästina, in Caesarea, der römischen Festung am Mittelmeer, in einer Haftzelle eingesperrt. Er, der rastlose Prediger, der unermüdlich Pläne machte, wie er die fernsten Länder noch erreichen kann, muss in so feucht-kalten Wänden sitzen und warten und warten, und darunter wird die Gicht und das Rheuma so schlimm. Und er sitzt und sitzt, und endlich wird er rausgeholt zu einem Verhör. Er wird in einen festlichen Saal geführt. Dort sitzen der König Agrippa. Das war ein jüdischer König von den Gnaden der Römer eingesetzt, und dann der römische Prokurator. Die waren auf großen Thronen postiert herum, die ganzen Höflinge und die Räte, und das war eine feierliche, würdevolle Versammlung. Und dann führen sie den Paulus mit Handschellen herein, der ist abgemagert, verfallen, unrasiert, sieht jämmerlich aus. Und der König Agrippa interessiert sich so ein bisschen für Religion und seine Frau Bernice. Und die sagen, Paulus, erzähl uns mal, warum bist du in Haft? Und sie erwarten jetzt, dass der Paulus sie anfleht und sagt, lass mich raus, ich halte es nicht mehr aus. Die Haft ist so schlimm. Der Paulus reckt die Hand aus und sagt, ich habe euch was zu sagen. Von einem Toten, der lebt. Jesus, er ist der Herr der Welt. Und euer ganzer Flitterglanz der Macht Roms mit euren Legionen ist nichts vor der Herrschaft Jesu. Dem diene ich. Und er redet vom jüngsten Tag vor dem Gericht, vor dem auch ein König Agrippa stehen wird, von der Keuschheit unseres Lebens, von Unrecht und Korruption. Und dann fährt der König hoch und sagt, sperrt ihn ein, ich kann das nicht mehr ertragen. So schwach war der König Agrippa vor der Macht der Wahrheit. Und was Christen der Welt schuldig sind, ist nicht Einfluss in der Politik, und nicht Geld brauchen sie, und nicht große Zahlen und nicht Werbung. Wahrheit brauchen sie, das Wort der Wahrheit. Paulus sagt, ich werde nicht müde, das Wort der Wahrheit zu bezeugen. Ich bin ein Bote der Wahrheit. Und es kann sein, dass wir heute vor lauter Flitterglanz und Kirchenherrlichkeit gar nicht mehr wissen, dass wir das Wort der Wahrheit, welches Wort der Wahrheit, das Wort der Bibel, das Gotteswort der Welt schuldig sind, das durchs Gewissen geht. Und dann sprach Paulus davon, dass wir uns bekehren müssen von der Macht Satans. Vom Satan. Wer glaubt denn noch an den Satan? Ja, es gibt die Macht Satans. Jeder Mensch spürt das und weiß es aus der grausigen Realität seines Lebens. Wir schulden Wahrheit. Aber jetzt ein zweiter Punkt. Wenn das von niemand angenommen wird, davon spricht jetzt Paulus auch, wenn das von niemand angenommen wird, also wenn wir als auf der Königstraße so Verkündigung gemacht haben, sind viele vorbeigegangen, andere lächelten, andere versuchten zu stören. Ich weiß doch genau, dass auch bei den zurückliegenden Konfirmandenjahrgängen viele gab, die wollten nicht, war nur eine Proforma-Sache und dann war es vorbei. Schluckimpfung. Einmal tief geschluckt und weg hast du's. Tut nimmer weh. Also, das geht doch bei vielen vorüber, und es kann doch jetzt schon sein, dass sich einer erregt und sagt, komm, was redest du denn da von der Wahrheit? Paulus sagt, es gibt viele, denen ist das, was wir predigen, verdeckt. Ach ja, sagen wir, das liegt dran, die Bibel ist so schwer verständlich. Das ist die komische Sprache. Nun, da hat man ja bessere Übersetzungen, da gibt es die gute Nachricht. Die liest sich ganz flott. Es liegt bestimmt nicht an der Übersetzung. Warum verstehen wir denn so schlecht? Paulus sagt jetzt, guck mal rein, Vers 4. Denen hat der Gott dieser Welt den Sinn verblendet. Paulus behauptet, wir hätten von Natur aus alle gar nicht den klaren Kopf, um Gottes großes Wort überhaupt zu verstehen. Unser Sinn wäre verblendet. Wenn uns einer beim Auto mit dem Scheinwerfer in die Augen leuchtet, dass man kurz nichts mehr sehen kann, dann verstehen wir das. Aber jetzt sagt Paulus genau das, der Gott dieser Welt, das ist der Welt, in dem das Sichtbare so wichtig ist, hat uns alles so geblendet, dass wir das Göttliche nicht mehr sehen können. Und wenn wir das Evangelium hören, dann tun wir alle schwer. Es war vielleicht der größte Eindruck unserer Reise nach Israel, dass er alle Teilnehmer wieder bewegt. Wie ist das nur möglich, dass in Israel jedes Jahr Tausende von Neuen Testamenten verkauft werden? Unser jüdischer Guide das Neue Testament besser kennt als wir alle und auswendig zitieren kann. Aber mit einer Leidenschaft sagt, nein, Jesus ist nicht der Messias. Ist doch so nah dabei, hat doch alles im Kopf. Wenn es in ganz Israel höchstens 400 gläubige Christen gibt unter den Juden, verblendete Sinne, jeder von uns hat damit zu tun. Jeder von uns kämpft mit dieser Schwierigkeit. Wir sollen nur wissen, wo der Grund liegt. Ja, warum ist denn unser Sinn verblendet von dem Gott dieser Welt? Weil wir ganz massiv schon in der Sünde drinstecken. Auch ihr jungen Mädchen. Wir sind schon ganz weit weg von Gott. Und immer wenn wir hören, wollen wir es gar nicht hören, weil wir ja nicht von unseren Praktiken lassen wollen. Wir wollen ja unser Leben gar nicht mit Gott in Ordnung bringen. Wir wollen ja nicht die Freude des neuen Lebens und die Schönheit der Ordnungen Gottes. Und dann hängen wir schon drin und wehren uns dagegen. Wir können gar nicht hören. Also, dass man im Gottesdienst unbeteiligt drin sitzt oder schläft, das geht schlecht. Obwohl viele von unserem Chor erst heute Nacht um eins von der Hochzeit zurückgekommen sind. Die sind vielleicht müde, das gibt's. Oder dass der Pfarrer wirklich schlecht vorbereitet predigt und langweilig um einen sackt und schläft. Das ist nicht der Grund, sondern viel schlimmer ist, ich habe keinen Sinn dafür. Ich will das nicht hören. Ich wehre mich gegen die Offenbarung der Wahrheit und will dieses Wort nicht mehr hören. Ich kann es nicht ertragen und ich kann nur bitten, Herr, gib mir jetzt einen Sinn, erleuchte mich, mach's hell bei mir, dass ich verstehen kann, wenn du dich hinsitzt und deine Bibellese hältst. Jedes Mal mein Gebet, Herr, ich möchte es nicht nach der Zeitung greifen. Ich möchte hören, was du mir sagen willst. König, gib gesunde Augen, die was taugen, rühre unsere Herzen an. Denn das ist die größte Plage, wenn am Tage man das Licht nicht sehen kann. Wenn man so geblendet ist von all den Dingen, wir haben keine Zeit, wir haben keine Zeit, doch wir haben Zeit, wir wollen nicht. Paulus sagt, wir werden nicht müde, auch wenn um uns herum viele Menschen das ablehnen. Er hat darunter gelitten, dass Israel das Evangelium vom Messias Jesus ablehnt. Und hat gesagt, ich wäre in das letzte Straflager gegangen und hätte mit meinem Leben bezahlt, wenn ich nur damit mein Volk lösen könnte von der Blindheit. Und ich kann es nicht. Das ist so schwer, wenn man erlebt, Menschen sind blind und verstehen nicht. Aber noch das letzte. Gott schafft ein großes Wunder. Gott schafft ein großes Wunder. Und darüber wollte ich ja heute mit euch reden, dass Gott Menschen ein Licht aufsteckt. Und das steht drin, und ich bin so froh, dass der Paulus sagt, wir machen das nicht mit Tricks oder indem wir das Wort Gottes verfälschen und anpassen und so verkleiden oder indem wir einen Politclub machen oder indem wir einen Beatgeller machen und dann meinen, dann glauben die Leute am Ende schon noch, weil die Musik so gut ist oder so, sondern er sagt, wir sagen die Wahrheit und dann passiert es, dass Gott ein Licht aufsteckt und sagt, ganz ähnlich ist das, wie damals, als Finsternis die Erde bedeckte vor Erschaffung der Welt. Gott sprach und Gott geschah und es geschah. Gott wirkt es durch sein schöpferisches Wort. Gott wirkt das. Ich halte immer den Atem an, dass heute im Gottesdienst Menschen zum Glauben kommen und sagen, Gott hat mich geholt. Ich habe mein Leben ihm in die Hand gegeben. Ich habe gemerkt, es geht gar nicht um Prediger oder um irgendeine äußere Herrlichkeit. Ich habe gemerkt, Gott ruft mich. Ich war ein Junge wie ihr im Schullandheim und da kam einer meiner Mitschüler völlig verzweifelt, er hat sich in einer großen Not verheddert und er suchte bei mir Rat und Hilfe. Und für mich war das so neu, ich war doch selber ein junger Mensch mit allen Problemen und Schwierigkeiten, dass ich einem anderen, das, was man Seelsorge nennt, helfen könnte, verstehe ich gar nicht. Und ich habe dann in meiner ganzen Hilflosigkeit nur gesagt, du, wir können jetzt einfach darüber beten. Und ich sehe noch, wie dieser junge Mann wegzog, heute längst in einem großen Direktorsposten, zum Glauben gefunden über einer Lebensnot. Das hat mich gepackt, dass ich als ein Schüler, der mit seinen Noten kämpfte, im Zeugnis, anderen Licht weitergeben darf, das ist doch nicht mein Können, sondern Gott, der einen Lichtschein in uns gegeben hat, der schafft dadurch Licht in anderen. Wir bleiben ganz komplizierte, schwierige Menschen. Aber das ist wunderbar, davon redet Paulus im Vers 6. Das Licht, das aus der Finsternis hervorleuchtet, das leuchtet auch jetzt im Leben der Zeugen weiter. So wie sie selber das Licht empfangen haben, dürfen sie es weitergeben. Wir haben ja vor einigen Wochen unsere Fräulein Kurm beerdigt. Sie hat nie von den Behinderungen ihres Lebens gesprochen. Sie hat sich nicht nach der Mode der Zeit gekleidet. Sie war eine alte Frau. Aber wie vielen Kindern hat sie Licht weitergeben dürfen? Doch nicht durch ihr Können, sondern weil sie eine Frau war, in der das Licht Jesu geleuchtet hat. Sie hat Jesus erkannt und sie hat das vielen weitergeben können. Wenn sie drüben in der Kinderkirche erzählt hat, weißt du, dass das Wunder hier geschieht. Das, was wir selber gesehen haben, dürfen wir zeugnishaft, so erfahrungsgemäß weitererzählen, anderen sagen, dass der größte Dienst, den Christen in dieser Welt tun können, erzählen, was sie entdeckt haben, wie sie der Wahrheit auf die Spur gekommen sind und sagen, dort in Jesus, dort finden wir Gott. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Lass dich ganz hell erleuchten, damit durch dich Gott viele Menschen erleuchten kann. Amen.